Asis Ains OS Indonesia Secaid oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Pembukaan siaran Jerman untuk hari Jumat tanggal 28 Desember 2018. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 28. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet heute Kaleidoskop 2018. Dann hören Sie Wunderbares Indonesien, Dies Undas und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nunung Norsiah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir präsentieren Ihnen das Kaleidoskop vom Januar bis Juni 2018.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, dieses Mal werden wir Ihnen das Kaleidoskop 2018 vorstellen. Wir beginnen mit dem 1. Januar 2018 an dem Indonesian den Oil und Gas Block Mahakam in Ost Kalimantan offiziell verwaltet. Indonesian übernahm am 1. Januar 2018 offiziell über den Block Mahakam in Balikpapan Ost Kalimantan aus den ausländischen Unternehmen Total INP Indonesia TPN Impact. Das Arbeitsgebiet Mahakam in Ost-Kalimantan wurde von beiden Unternehmen in 50 Jahren verwaltet. Nach 1. Januar 2018 betrat die neue Phase und wird von der stadteigenen Öl- und Gasgesellschaft Pertamina Hulu Mahakam verwalten, die der Teil von der stadteigenen Öl- und Gasgesellschaft PT Pertamina ist. Am 2. Januar 2018 wachte der indonesische Präsident Joko Widodo den Flughafen Zug Soekarno-Hatta ein. Die Einweihung fand in der Station des Flughafens im Terminal 3 statt. Dabei sagte Joko Widodo, die Operation dieses Verkehrsmittels diene dazu, den Stau zu vermindern. Die Regierung werde alle Verkehrsmittel Busway, Massenschnellbahn, Stadtbahn und Flughafenzug integrieren, damit die Gesellschaften die Nutzung des Privatautos vermindern. Am 5. Januar 2018 unterzeichneten der ehemalige Gouverneur der Indonesischen Zentralbank BI, Agus Martowardoyo, und der Gouverneur der Chinesischen Zentralbank, Chu Kiao-chuan, den Vertrag über die Errichtung des Vertretungsbüros der BI in Peking, China. Agus Martowardoyo sagte, dass dieser Vertrag mit der Wichtigkeit der Rolle Chinas in globalen Wirtschaft und im Gebiet einschließlich Indonesien übereinstimme. Er fuhr fort, die Errichtung des BI-Vertretungsbüros in Peking solle die Wirtschaft- und Handelsbeziehungen beider Länder optimalisieren und die Kenntnisse über die Entwicklung und Wirtschaft- und Finanzmaßnahmen in China und deren Auswirkungen für Indonesien zu vertiefen. Am 12. Januar 2018 wurde die Teilung von 10% von 51% des Divestment der Mine PT Freeport Indonesia an die indonesische Regierung vor die Provinzregierung Papua und die Bezirksregierung Mimika unterzeichnet. Die Finansministerin Sri Mulyani, der Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan, der Gouverneur Papua Lukas Enembe, der Betriebsleiter Mimika Eltinus Omaleng und der Präsidentdirektor von PT Inalum Budi Gunadi Sadikin unterzeichneten dieses Abkommen. Dabei sagte Sri Mulyani, dieses Abkommen sei der strategische Schritt, die signifikante Entwicklung im Divestment des Freeports Anteils.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.
Di Provins Regierung Papua und die Bezirksregierung Mimika werden gemeinsam das Recht an Aktien von PT Freeport Indonesia in Höhe von 10% nach dem Divestment haben.
Laut Sri Mulyani dienten 10% des Divestments dazu, das sogenannte lokale Recht Ulayat und das Recht der Gesellschaften, die Auswirkungen der Exploration der Mine Freeport tragen, zu erfüllen. Der Besitz von 51% des Anteils der Mine Freeport von Indonesien solle die Stadteinnahmen vergrößern, den Downstream der Bergbauindustrie zu beschleunigen, die Arbeitschancen zu schaffen und die Entwicklung in Gegenden zu fördern. Am 18. Januar 2018 kamen zwei Kampfflugzeuge F-16 als Senkung von der US-amerikanischen Regierung im Flughafen Iswahyudi Magetan Ostjava an. Diese Flugzeuge sind die letzte Lieferung von 24 gesamten F-16 von den USA. Laut dem Militärbeobachter des Instituts für Wissenschaft Indonesien LIPI, Muhammad Nur Sahim, sei die Senkung dieser Flugzeuge der Teil der Außenpolitik der USA im asiatischen Gebiet einschließlich Indonesien.
Salah satu pertimbangan dibukanya.
Eine der Überlegungen für die erneuten Militärzusammenarbeit zwischen den USA und Indonesien ist die Änderung Indonesiens in der Politik. Ich meine, dass es eine signifikante Änderung gebe. Es gebe einen demokratischen Prozess und eine Verbesserung im Menschenrecht. Es gebe auch die Änderung der politischen Konstellationen der Welt. Ich meine, dass die Interessen der USA in Asien und ASEAN auch einer der Faktoren der Erweiterung der Senkung von F-16 seien.
Muhammad Nur Hasim fuhr fort, die Erweiterung der Senkung der Kampfflugzeuge F-16 von den USA für Indonesien basiere auf die politischen langfristigen Interessen im Gebiet. Im Zufolge haben die USA die einheimische politische Konstellation und die Rolle Indonesien beim Asiatischen und ASEAN-Sicherheitsforum gerechnet. Dazu gehören die politische Verschärfung im Südchinesischen Meer und das Wachstum der chinesischen Kräfte als neue Wirtschaftskräfte und neue Kräfte im Militärbereich nach dem Sturz der Sowjetunion. Am 19. Januar 2018 wurden die indonesischen Staatsbürger La Utu und La Hadi, die Fischer aus Wakatobi, von ihrer Entführung freigelassen. Sie wurde am 5. November 2016 von der Gruppe Abu Sayyaf im Gewässer Kertam Sabah Malaysia Erfurt und ins Gewässer Sulu di Südfilipinen gebracht. Der Direktor für Schutz der indonesischen Staatsbürger und Rechtshilfe Indonesien des indonesischen Außenministeriums, Lalu Muhammad Iqbal, bestätigte die Freilassung beider Fischer ohne Lösegeld. Am 26. Januar 2018 ist es Indonesien gelungen, den Biodieselstreit mit der Europäischen Union EU zu gewinnen. Nach dem Beschluss des Gremiums der Streitschlichtungsstelle der Welthandelsorganisation WTO gewann Indonesien Seeklagen auf EU. Die Europäische Union hat vorher den Anti-Dumping-Zoll auf das indonesische Biodieselprodukt seit 2013 mit der Dumpingsmargin von 9-23% auferlegt, sodass der Biodieselexport Indonesien in die Europäische Union sich auf mehr als 42% seit 2013 gesunken ist. Am 29. Januar 2018 kamen der indonesische Präsident Joko Widodo und seine Gattin Frau Iriana Joko Widodo, Im Internationalen Flughafen Hamid Karyadi in Kabul, Afghanistan an. Das ist der zweite Besuch des indonesischen Präsidenten, nachdem der erste Präsident Sukarno im Jahr 1961 den Staatsbesuch in Afghanistan abstattete. Zwei Tage vor dem Besuch von Joko Widodo ereignete sie ein Selbstmord von der militanten Gruppe Taliban, der 95 Personen in der Hauptstadt von Afghanistan Kabul tötete. Dieses Ereignis hat aber die Absicht des Präsidenten Joko Widodo abgesagt, um das Land zu besuchen. Am 1. Februar 2018 unterzeichnete Indonesien offiziell das Gaslandabkommen Host Country Agreement des ASEAN Institute for Friedens und Aussöhnung in Jakarta. Das Abkommen wurde vom Generaldirektor für ASEAN-Kooperation des indonesischen Außenministeriums Jose Tavares und Rezlan Ishar vom ASEAN Institute für Frieden und Aussöhnung in Anwesenheit der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi unterzeichnet. Bei dieser Gelegenheit sagte Retno Marsudi, dass Indonesien das ASEAN Institute für Frieden und Aussöhnung für wichtig halte, um ASEAN zu unterstützen und verschiedene Herausforderungen des Friedens, der Stabilität und der regionalen Sicherheit zu bewältigen. Das Institut hat auch die indonesische Führung im ASEAN als Motorland des Friedensprozesses und der Lösung der Konflikte in der Region befestigt. Am 5. Februar 2018 eröffnete das indonesische Außenministerium offiziell die internationale Konferenz der Menschenrechte in Jakarta. Der Hochkommissionär der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Zaid Ra'ad Al Hussein, war dabei anwesend. In ihrer Begrüßungsrede sagte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi, dass die universelle Menschenrechtsdeklaration und die Wien-Deklaration ein wichtiges Instrument seien, das es die Hauptprinzipien von Menschenrechten ergeben hat. Diese Konferenz wurde veranstaltet, um den 70. Jahrestag der Universellen Deklaration über Menschenrechte und den 25. Jahrestag der Wien-Deklaration mit deren Aktionsprogrammen zu feiern.
Through this Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia is proud to take part in the commemoration of the 70th anniversary.
Durch die Jakarta Internationale Konferenz der Menschenrechte ist Indonesia stolz darauf, an der Feier des 70. Jahrestages der Universellen Deklaration der Menschenrechte und des 25. Jahrestages der Wien-Deklaration mit dem Aktionskonzept zu beteiligen. Beide Instrumente haben die Hauptprinzipien angesichts der Menschenrechte, unter anderem Universalität, Objektivität, Nicht-Selektivität, nicht Politisierung und Kooperation realisiert. 70 Jahre ist schon vorbei und das Prinzip ist sehr wichtig auf der derzeitigen Welt, in dem Konflikte, organisiertes Verbrechen und Katastrophe auf aller Welt auf ein großes humanitäres Problem hervorrufen.
Am 11. Februar 2018 erhielt die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati den Preis als die beste Ministerin auf der Welt beim Weltregierungsgipfel, das in Dubai, der Vereinigten Arabischen Emirate, veranstaltet wurde. Der Führer von Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, verlieh den Preis. Den Preis der besten Ministerin ist ein globaler Preis, der einem Minister aus allen Ländern der Welt jedes Jahr verliehen wird. Dieser Preis wird seit 2016 verliehen. Die unabhängige Agentur Ernst & Young führt den Auswahlprozess durch und legt den Gewinner fest. Dies wird vom Weltregierungsgipfel durchgeführt. Das Gipfel ist ein jährliches Treffen in Dubai und bezieht alle Regierungschefs aus aller Welt bei einem globalen Dialogsforum über Regierungsprozess und Öffentlichkeitspolitik sowie angesichts der Technologie, Innovation und anderen Themen mit. Das dient dazu, das Leben von 7 Milliarden Weltbevölkerung zu verbessern. Am 20. Februar 2018 veröffentlichte das indonesische Außenministerium die Seite von Rogatory Online Monitoring 2018, ROM 2018, um die vorherige solche Seite zu erneuern. Das dient dazu, die Qualität der öffentlichen Dienstleistung bei der technischen Rechtshilfe im Zivilprozess zu steigern. Diese Seite stellt alle Informationen angesichts des Rogatory-Schreibens und der Vorlage der Unterlagen im neuen Zivilprozess zur Verfügung. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte dazu, es gehe dabei um das Rogatory-Schreiben und die Bitte der Vorlage der Gerichtsunterlagen vom Gericht anderer ausländischen Länder für das Gericht in Indonesien und umgekehrt im Gerichtshof.
Dan tadi sebagaimana teman-teman
wie wir alle wissen, führe ich heute die Website ROM Rogatory Online Monitor 2018 ein. In dieser Website stehen die Informationen über die Regulierungen, das Format und die Kosten in anderen Ländern. Diese Website ist informativ. Es ist nötig für die indonesischen Staatsangehörige. Es geht um die Rechtshilfe ersuchen und die Gerichtsdokumente in den Zivilsachen.
Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi fügte hinzu, die Stärkung des Rechts und die konsularischen Bedienungen sei nötig, damit die Regierung die Rechte von den indonesischen Staatsangehörigen schützen könne, die vor den Zivilfällen stehen. Am 2. März 2018 eröffnete die staateigene Ölgesellschaft Indonesien PT Pertamina offiziell eine Repräsentanz von PT Pertamina Lubricants in Sydney, Australien. Der Geschäftsführer von PT Pertamina Lubricants, Avandi Anwar, sagte, die Eröffnung dieser Vertretung habe die Vermarktung indonesischer Produkte in Australien weiter verstärkt, die vom indonesischen Konsulat in Melbourne steht als konkrete Form der Wirtschaftsdiplomatie befördert worden seien. Die Exportchancen werden sich stärker öffnen und die Handelsbilanz für Indonesien verbessern. Dieses Erfolg bringt nicht nur der indonesischen Regierung, sondern auch der Geschäftswelt Vorteile. Am 3. März 2018 gewannen die indonesischen Oberschüler beim Weltwettbewerb für Mathematik für Ostasien NEAMC eine Goldmedaille. Der Wettbewerb fand vom 1. bis 3. März 2018 in Peking, China statt. Darüber hinaus gewannen sie auch eine Silber- und 3 Bronzemedaillen. Die indonesische Delegation, die aus 12 Schülern bestand, kam aus der Privatsoberschule Bunda Mulia International High School Jakarta. Die Schüler waren zwischen 14 und 17 Jahren und wurden in 4 Teams aufgeteilt. NEAMC ist ein Qualifikationswettbewerb für die jährlich stattfindende Mathematik-Weltmeisterschaft. An der NEAMC 2018 in Peking nahmen 162 Schüler aus Hongkong, China, Vietnam und Indonesien teil. Am 5. März 2018 weitet das staateigene Unternehmen PT Kimia Pharma sein Geschäft in den Nahen Osten aus, indem es 60% der Anteile an der Dawa Medical Limited Company Dawa, einer Tochtergesellschaft der Marei bin Mahfudz Group mit Sitz in Saudi-Arabien, erwirft. Die Unterzeichnung der Aktionärsvereinbarung war durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens Kimia Pharma Dawa durch den Direktor von Kimia Pharma Hones Nibashir und den Vorstandsvorsitzenden der Marei bin Mahfudz Gruppe Mahfudz bin Marei bin Mahfudz gefragt. Hones erklärte, dass Kimia Pharmas Expansion im Ausland, insbesondere in Saudi-Arabien, im Nahen Osten und in Afrika, ein Teil der Geschäft- und Marktentwicklungsstrategie des Unternehmens sei. Mit dieser Geschäftserweiterung soll auch das Programm der indonesischen Regierung unterstützt werden, das den Gesundheitsbedürfnissen von indonesischen Pilgern und Umrah-Pilgern, die von Jahr zu Jahr zunehmen, den und indonesischen Bürger, die in Saudi-Arabien arbeiten, dient. Am 16. März 2018 weihte der indonesische Botschafter in Malaysia, Rusdi Kirana Imiri Sarawak Malaysia, 17 neue Gemeinschaftslernzentren CLCS in der Region Sarawak ein. Die Lernzentren sind für die Kinder indonesischen Wanderarbeiter BMI vorgesehen, insbesondere für diejenigen, die im Plantagensektor arbeiten und sie in verschiedenen Regionen in Sarawak ausbreiten. Insider press conference by einer der CLTIs, der Ulfamen Fantasen von Schatschul, der Juangrung in Miri, sagte Botschafter Rusdi Kirana, dass die indonesische Regierung neben dem Bau der neuen Gemeinschaftslernzentren in Sarawak aufplant, die Berufsschulen als Fortsetzung der Grundbildung in dem Gemeinschaftslernzentrum CLC zu errichten.
Through this Jakarta International Conversation on Human Rights, Indonesia is proud to take part in the commemoration of the 17th.
Durch die Jakarta Internationale Konferenz der Menschenrechte ist Indonesien stolz darauf, an der Feier des 70. Jahrestages der universellen Deklaration der Menschenrechte und des 25. Jahrestages der Wien-Deklaration mit dem Aktionskonzept zu beteiligen. Beide Instrumente haben die Hauptprinzipien angesichts der Menschenrechte, unter anderem Universalität, Objektivität, Nicht-Selektivität, Nicht-Politisierung und Kooperation realisiert. 70 Jahre ist schon vorbei und das Prinzip ist sehr wichtig auf der derzeitigen Welt, in dem Konflikte, organisiertes Verbrechen und Katastrophe auf aller Welt auf ein großes humanitäres Problem hervorrufen.
Am 28. März 2018 erklärte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi im Rahmen der offenen Debatte des US-Sicherheitsrats, dass die Friedenssicherung und Sicherheitskräfte der Vereinten Nationen angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht mehr wie gewohnt arbeiten könnten. Die UN-Sicherheitskräfte müssen gut ausgebildet, gut ausgerüstet und mit angemessenen Ressourcen ausgestattet sein. Die Erklärung wurde am Mittwoch, den 28. März 2018 in UN-Hauptquartier in New York von der Außenministerin Retno Marsudi in der offenen Debatte des US-Sicherheitsrats mit dem Titel Kollektive Maßnahmen zur Verbesserung der friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen in Anwesenheit von 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates und allen Teilnehmern der Debatte. Das Thema der offenen Debatte war durch die wachsende Zahl von Mitarbeitern der UN-Sicherheitskräfte motiviert, die die Opfer verschiedener Angriffe und Sicherheitsbedrohungen für die UN-Mission wurden. Wir kommen nun zum April. Um die indonesischen Staatsbürger im Ausland zu schützen, wendete das indonesische Außenministerium die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie an. Dafür weichte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 14. April 2018 das sogenannte System Safe Travel mit Android und iOS in Jakarta ein. Nach der Einweihung sagte die Außenministerin, dass dieses System einer der Teile der Außenpolitik Indonesien sei, um den Schutz für die indonesischen Staatsbürger in den Vordergrund zu stellen.
Okay, jadi teman-teman, baru saja kita meluncurkan bersama aplikasi Safe Travel.
Gerade das sogenannte System Safe Travel eingeweiht. Man kann dieses System über multiple Plattformen anwenden, da wir im Januar 2017 es in Form der Landkarte eingeweiht haben. Zurzeit kann man dieses System mit verschiedenen Weisen anwenden. Man fragt natürlich, warum es Safe Travel ist. Die kurze Antwort ist der Schutz, denn der Schutz für die indonesischen Staatsbürger ist aufgrund der Empfehlung des indonesischen Präsidenten die Priorität für die indonesische Außenpolitik.
Am 19. April eröffnete Präsident Joko Widodo die Messe International Motor Show IIMS 2018 in der Messe Gelände G-Expo Kemayoran Jakarta. Dabei sagte Joko Widodo, dass das Thema dieser Messe, dass die Elektroautos fördere und die Kraftfahrzeugindustrie in Indonesien spielte, auf die globale Industrie reagiere. Der Präsident bewertet, die Industrierevolution 4.0 könne die Kraftfahrzeugindustrie übergehen, um die Technologie zu entwickeln und die Chancen der indonesischen Kraftfahrzeugindustrie zu öffnen. Kunci-Agenten der Marke der verschiedenen Kraftfahrzeuge nahmen an dieser Messe teil. Amfun un 16 April er öffnete der Vizepräsident Yusuf Kala die Messe der größten in Indonesien und Südostasien stattfindenden internationalen Handwerksarbeiten in Accra 2018, die vom 25. bis zum 19. April 2018 in Jakarta Convention Center stattfand. Dabei sagte Yusuf Kala, dass die Durchführung dieser 20. Messe wichtig sei, um die kreative Wirtschaft zu steigern. Die Inakraft 2018 stellte die Produkte des Handwerkes, der Kunst und Attraktion der Kultur Nordsumatras mit dem Thema Die Erhabenheit von Nordsumatra, The Loveliness of Nordsumatra, vor. Laut Yusuf Kala konnte Nordsumatra als Hauptikone der Messe die Bedeutung für Arbeitsplätze, die Wirtschaft und den Stolz geben.
Selamat kepada Provinsi Sumatera Utara yang kali ini menjadi semacam tuan rumah atau daerah yang memberi utama.
Khususnya untuk di Provinsi North Sumatera, di dieses Mal wie ein Gastgeber sei oder die Gegend, die eine Hauptsache für diese Messe gebe. Ich bin optimistisch, dass diese Bemühungen eine größere Bedeutung für Arbeitsplätze, Wirtschaft und den Stolz geben könnten.
Willkommen zum Mai. Am 1. Mai eröffnete der indonesische Präsident Joko Widodo das Beratungsforum der islamischen Gelehrten und Wissenschaftler der Welt im Palast Bogor, West Java. Diesem Forum wohnte 100 Gelehrten aus Indonesien, Jemen, Ägypten, dem Iran, Marokko, Italien, den USA und anderen Ländern bei. Dabei bestätigte Joko Widodo die Verpflichtung Indonesien in der Förderung der moderaten islamischen Achse der Welt. Am 7. Mai 2018 empfing der indonesische Präsident Joko Widodo den chinesischen Premierminister Li Keqiang im Präsidentschaftspalast in Bogor, West Java. Beide Regierungsoberhäupter führten ein bilaterales Treffen durch, um über die Kooperation in einigen Sektoren zu diskutieren und gemeinsam den Kämpferbaum oder Virobalanops lanceolata zu bepflanzen. Der Premierminister Li Keqiang besuchte auch das ASEAN-Sekretariat in Jakarta, um den 15. Jahrestag der strategischen Partnerschaftsbeziehung zwischen China und ASEAN zu feiern. Darüber hinaus wohnte Li Keqiang auch der indonesisch-chinesischen Geschäftskonferenz bei. Am 11. Mai eröffnete der Präsident Joko Widodo offiziell im Bogor Palace in West Java das dreieckige Treffen der islamischen Prediger von Indonesien, Afghanistan und Pakistan für Stabilität und Frieden in Afghanistan. 45 islamische Prediger aus drei Ländern nahmen daran teil. In seiner Rede sagte der Staatschef, dass Indonesien den Frieden und die Stabilität in Afghanistan sehr fördere. Er hoffe, dass dieses Treffen ein konkretes Ergebnis für den Frieden in Afghanistan ergeben könnte. Beim dreieckigen Treffen der islamischen Prediger aus Indonesien, Afghanistan und Pakistan vereinbarten die Teilnehmer des Treffens, um die Bogor Friedensdeklaration für die Schaffung des Friedens in Afghanistan zu unterstützen. Das Treffen wurde vom Vizepräsidenten Yusuf Kala geschlossen. Yusuf Kala sagte, dass die Vorlesung der Bogor Friedensdeklaration ein Anfangsschritt zum weiteren Prozess im Rahmen der Friedensschaffung sei.
Melalui suara ulama, khususnya para ulama dari Afghanistan, Pakistan.
Durch die Stimme der islamischen Prediger, vor allem die Prediger aus Afghanistan, Pakistan und Indonesien, kann der islamische Einheitsgeist in den drei Ländern geweckt werden. Man kann nicht leugnen, das ist eine schwere Aufgabe und auch eine edle Pflicht für die islamischen Prediger. Dafür rufe ich wieder nochmal dazu auf, lassen Sie uns dieses Treffen nur beabsichtigen, um Gottes Segen zu erlangen durch den Frieden und die Verhinderung der Gewalt zwischen seinen Dienern. Mit der aufrichtigen Absicht wird das dreieckige Treffen der islamischen Prediger inshallah einen konkreten Beitrag für den Frieden in Afghanistan werden.
Musik. am 8. Mai besuchte der brasilische Außenminister Aloysio Nunes Ferreira Indonesien. Beim Treffen mit der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi haben sie drei Dokumente zwischen beiden Ländern über die Zustimmung über visumfreie Erleichterung für diplomatischen Pass und DIN-Pass, den Notenwechsel für visumfreie Erleichterung für gewöhnliche Passinhaber und die Zustimmung der technischen Kooperation. Am Montag, den 21. Mai 2018 in Padang, West Sumatra, weihte Präsident Joko Widodo den Zug des internationalen Flughafens Minangkabau. In seiner Begrüßungsrede hob Präsident den Verkehrsstau in der Großstädten hervor. Der Flughafenzug in Padang war der dritte, der vom Präsidenten eingeweiht wurde. Zwei andere Flughafenzüge befinden sich in Medan und Jakarta. Präsidenten zufolge wurde der Flughafenzug in Padang von der Subvention der Regierung finanziert. Die Transportkosten dafür sind deshalb nicht teuer.
Kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya penggunaan mobil pribadi di jalanan. Orang akan kita biasakan kemana-mana menggunakan transportasi massal, baik yang namanya kereta, baik yang namanya busway, baik yang namanya nanti sebentar lagi di Jakarta ada MRT.
Wir möchten damit die Benutzung von Privatauto vermindern. Wir rufen die Gemeinschaft auf, mit den Massenverkehrsmitteln wie Busway, Eisenbahn, U-Bahn in Jakarta oder MRT und das Nahverkehrssystem um Jakarta oder LRT zu fahren. In allen Städten in der Welt passiert immer der Verkehrsstau. Die Bürger in Padang und Padang Pariaman sollten jetzt ihre Privatautos nicht mehr benutzen. Der Zug, der die Strecke von Padang zu dem internationalen Flughafen Minangkabau bedient, ist jetzt vorhanden.
Am 30. Mai 2018 im Merdeka Palace in Jakarta empfing Presiden Joko Widodo den indischen Ministerpräsident Narendra Modi. Es war sein erster offizieller Besuch in Indonesien. Es war auch ein Gegenbesuch, da Präsident Joko Widodo einmal im Dezember 2016 Indien besuchte und im Januar 2018 der Erinnerungsgipfelkonferenz ASEAN-Indien beiwohnte. Inzwischen erklärte der indonesische koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, dass Indonesien und Indien darin übereinstimmen, die Zusammenarbeit im Wirtschaft, Verteidigungspolitik und Sozialkultur bereit zu stärken. Es umfasst das gemeinsame Manöver in der Meeresenge Malaka, die Palmölprodukte, Medikamente und den Rinderfleischimport aus Indien. Wir kommen jetzt zu den Ereignissen im Juni 2018. Am 25. Juni 2018 in Jakarta führte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi ein bilaterales Treffen mit dem japanischen Außenminister Taro Kono. Das Treffen hieß das 6. strategische Gespräch. Bei dem Treffen erörterten sie den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Bei dem Treffen stimmten Außenministerin Retno Marsudi und ihr Amtskollege auch darin überein, die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea weiter strenger zu machen. Bei der Pressekonferenz sagte Minister Taro Kono, dass Nordkorea at volle Denuklearisierung durchführen und die Massenvernichtungswaffen sowie die ballistischen Landraketen entwaffen müssen.
Regarding North Korea, we reaffirmed our commitment to the strict implementation.
Über zwei Korea betonte wir wieder unsere Verpflichtung gegenüber der strengeren Umsetzung des UN-Beschlusses. Außerdem drücken wir Nordkorea volle unsichere Entwaffnung gegen alle Massenvernichtungswaffen und ballistische Langraketen durchzuführen.
Am 28. Juni 2018 empfing Präsident Joko Widodo den Staatsbesuch des Präsidenten Timor Leste, Francisco Guterres Fluolo, im Präsidentenpalast Bogor, West Java. Dieser Besuch war der erste Auslandbesuch von Guterres nach der Ernennung als Präsident. Dabei sagte Joko Widodo, dass der Besuch von Guterres die enge Beziehung zwischen Indonesien und Timor-Leste sei. Sie stimmen darin überein, die bilaterale Beziehung zu stärken. Sie diskutierten bei diesem Treffen unter anderem über die Investition und Handelszusammenarbeit. Joko Widodo sagte, dass Indonesien der vertrauliche Partner in der Entwicklung der Wirtschaft in Timor-Leste weiter werden möchte.
Indonesia merupakan mitra utama perdagangan Timor-Leste dan sebagaimana diketahui.
Indonesia ist ein Hauptpartner des Handels von Timor-Leste und wie bereits bekannt, setzen 9 staatseigene Betriebe und etwa 400 Unternehmen, die den indonesischen Staatsbürgern gehören, in Timor-Leste in Betrieb. Der indonesische Investitionswert in Timor-Leste erreicht mehr als 590 Millionen US-Dollar. Daher haben wir vereinbart, um die Verhandlungen zu beginnen und eine Zustimmung für Abkommen der Werbung und Schutzinvestitionen und Abkommen zur Verhinderung der doppelten Steuererlegung zu erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass die Regierung unter dem Präsidenten Lu Olo die Garantie und die Rechtsgewissheit für die indonesische Investition weitergeben wird.
Im gleichen Tag, am 28. Juni 2018, startete der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad einen zweitägigen Besuch in Indonesien ab. Bei dem bilateralen Treffen am 29. Juni erörterten Präsident Joko Widodo und Ministerpräsident Mahathir Mohamad die Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit im Handels- und Investitionsbereich. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Präsident Joko Widodo, dass sie die Zusammenarbeit in den Grenzgebieten beider Länder auch besprechen. Präsident Joko Widodo vertraute auch Mahathir Mohamad den Schutz der indonesischen Gastarbeiter in Malaysia an. Inzwischen brachte Ministerpräsident Mahathir seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und Malaysia die Freundschaft und die Zusammenarbeit weiter stärken können, da die Zusammenarbeit viele Vorteile für die beiden Länder bringen werde.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Ost-Kalimantan zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die Bevölkerung des Bezirkes Berau in der Provinz Ost-Kalimantan nahm kürzlich am traditionellen Ruderturnier teil. Es fand im Rahmen der Gedenkfeier des 63. Gründungstages des Bezirkes Berau statt. Diese Tradition wird schon seit 5 Jahren ausgeübt. Früher übte die dortige Bevölkerung die Tradition des Baturunan aus. Dabei verwendet die Bevölkerung das sogenannte Drachenboot Sekuin teilnehmen. Diese Tradition findet am Fluss Segah, der die Stadt Berau teilt, statt. Liebe Zuhörer, das sogenannte Drachenboot Seguin bedeutet auf der lokalen Sprache Banua oder Braudrachen mit zwei Köpfen. Es wird üblicherweise im Vorgarten des Museums Gunung Tabur im Bezirk Brau aufgebaut. Das Museum war damals der Palast des Sultanats Gunung Tabur. Das Seguin Drachenboot ist etwa 19 Meter lang und 1 Meter breit. Es ist aus der roten Holzart Meranti hergestellt und kann 30 erwachsene Männer befördern. An der vorderen Spitze ist der geschnitzte Drachenkopf. Am hinteren Teil des Bootes ist der kurzrund geschnitzte Schwanz. Bei dem Drachenboot dominiert die gelbe Farbe. Bei dem Kopf des Drachenboots findet man die Farben rot, grün, blau, violett, schwarz und weiß. Die Farbe des Kopfes des Drachenboots wird aber auch von gelb dominiert. Das Drachenboot Seguin ist das Überbleibsel des Palastes Brau. Zum Badrunan gibt es eine Prozession, die im Vorgarten des Museums Batiwakal des Sultanats Gunung Tabur veranstaltet wird. Bevor das Drachenboot Seguin in den Fluss Segah Klik wird, führt der Traditionsleiter von Gunung Tabur das Ritual Menyarandu Du. In der lokalen Sprache bedeutet es, dass der Traditionsleiter einige Opfer waren, ins Drachenboot legt und die Ruder dieses Seguin Drachenbootes segnet, damit sie und das Boot kräftig und in Sicherheit sind und das Turnier gewinnen können. Nach diesem Ritual tragen 50 Männer dieses Drachenboot zum Fluss Segah. Die Tradition Baturunan wird seit der Gründung des Königreichs Brau ausgeübt. Baturunan bedeutet auf der lokalen Sprache gegenseitige Hilfe zwischen der Bevölkerung bei der Reisernte oder bei der Herstellung eines Bootes. Wenn man ein Boot auf den Fluss bringen will, wird die Nachbar und die Familie dazu eingeladen, gemeinsam zu essen. Nach dem gemeinsamen Essen sieben sie das Boot gemeinsam den Fluss. Baturunan kann auch ein Zusammentreffen, Freundschaft, Sicherheit, Verwandtschaft, Zusammenarbeit, Zielstrebigkeit und Einheit der Braubevölkerung bedeuten. Liebe Zuhörer, der Leiter des Kultur- und Tourismusamtes von Brau, Rohaini, sagte, dass die Baturunan Tradition zum jährlichen Programm des Bezirkes Brau und der Stadt Tanjung redeb gehörten. Er hofft, dass die Ausübung dieser Tradition die Einheit der dortigen Bevölkerung fordert und zur touristischen Anziehungskraft werden könne. Er führt fort, dass diese Tradition eine große Bedeutung habe, wie unter anderem die gegenseitige Hilfe und Gemeinsamkeit. Früher wurde diese Tradition bei der Reispflanzung oder der Reisernte ausgeübt. Nun dient sie dazu, die Kultur zu erhalten und den Tourismussektor von Brau zu fördern. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Tradition Baturunan. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora Foundation, Schaff, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir darüber, wie das ITB die Entdeckung eines riesigen Fossil aus Elfenbein in Majalengka verkündet hat. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team des Paleontologischen Labors des Bandung Institute of Technology ITB hat ein Fossil in Form von Stegodon Stoßzähnen aus dem frühen Pleistozän vor ungefähr 1,5 Millionen Jahren identifiziert. Dieses Fossil wurde im Majalengka-Gebiet in West Java gefunden. Diese Entdeckung gehört zu den größten im Jahr 2018 in Indonesien durch das Laborteam der Arbeitsgruppe Quaternäre Paläontologie und Geologie der Fakultät für Geowissenschaften und Technologie ITB. Die gefundenen Elfenbeinstoßzähne sind gerade gemessen 3,30 Meter lang, während die Bogenlänge etwa 3,60 Meter beträgt. Es ist das Ergebnis der Arbeit eines Teams, das von Professor Dr. Jadi Jaim als Leiter des Paläontologie Labor geführt wurde. Profesor Jadi Jaim Sakte di Stegodon Elfenbein Fossilen hätten einen ziemlich langen Prozess durchlaufen. Der Stegodon, ein elefantenartiges Drüsseltier, wurde an einem Ort in der Nähe eines Flusses gefunden. Dort gibt es noch andere Fossilen in Form von Krokodilen und artigen Pflanzen. Vermutlich gibt es an dieser Stelle auch den Stegodon Schädel. Seiner Meinung nach ist dieser Fund für die ITB sehr spektakulär und der größte Elfenbeinfund im Jahr 2018 in Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Teammitglied Dr. Mika Puspaningrum erklärte, dieser Stegodon mit seiner immensen Größe sei männlichen Geschlechts und habe eine Höhe von mehr als 3 Metern. Das erkenne man auch an dem ausgewachsenen Elfenbein, das auf ein hohes Alter hinweise und an dessen Spitze sei auch zu sehen, dass es abgenutzt oder flach sei. Diese Art ist wahrscheinlich ein Java Trigonocephalus. Man fand man auch Lebensmittel wie Blätter und Gräser in Sedimenten in Form von Lehm und vermutet, dass dieser Stegodon aufgrund von Verstümmelung starb. Die zerstörten Stegodon-Fossilen werden in das Geologiemuseum von Bandung gebracht, um dort wieder hergestellt und wieder aufgebaut zu werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer, RRI World Service, Voice of Indonesia. In unserem heutigen Programm Musik Regenbogen möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Provinz Lampung vorstellen. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Punyandangan, das von Iwan Sagita gesungen wird. Dieses Lied handelt es um die Ratschläge, die man braucht, um den maximalen Erfolg zu erreichen. Hören Sie nun das Lied Punyandangan. Gute Unterhaltung.
Kalau kedolokan kalau kedolongan.
Siaban gerade daslit penyandangan kehut. Diseslit wurde von Rusli in der Lyriken Lampungsprache. Auf der Lampungsprache bedeutet penyandangan das Schicksal. Die Lyrik in diesem Lied handelt es die beste Ratschläge. Viele Sänger singen dieses Lied, weil dieses Lied populär ist. Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das andere Volkslied aus Lampung mit dem Titel Seminung. Gemäß dem Titel erzählt dieses Lied über Seminung einen Berg in Lampung. Hören Sie nun Seminung. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.